Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Espresso heute mit praktischen Tipps für das Wechseln von der Autobahnvignette. Mit einer Anleitung, wie Sie gerade zum Beispiel auch diese Sendung hier dann als Podcast abonnieren. Und als erstes mit Hightech gegen Käsefälscher. Der angekündigte Beitrag über den Ausverkauf und wie man die vermeintlichen Schnäppchen von den richtigen unterscheiden kann, den bringen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Er sieht aus wie Emmentaler, ist aber kein Emmentaler. Der sogenannte Grosslochkäse. Ein Schnittkäse, mildwürzig im Geschmack. Der Grosslochkäse ist billiger als der Original Emmentaler. Weil er aber ähnlich aussieht, kann man die beiden Käse als Laie leicht verwechseln. Fälscher im Ausland nützen das aus. Erst gerade kürzlich ist bekannt worden, dass in Italien Billigkäse als Emmentaler mit dem Label AOC verkauft worden ist. Das käme immer wieder vor, heisst es bei den Schweizer Käseproduzenten. Und die gehen jetzt in die Offensive. Sie wollen den Fälscher mit Hightech das Handwerk legen. Felix Münger.
30'000 Tonnen Original-Emmentaler stellen die Schweizer Käseproduzenten jedes Jahr her. 30'000 Tonnen von dem Emmentaler also, was das Label AOC hat, Appellation d'origine contrôlée. Das Schutzsiegel garantiert für Qualität, dass der Käse also zum Beispiel in der Schweiz und aus Rohmilch hergestellt ist, dass Milch von Kühen kommt, die artgerecht gehalten sind, dass es im Käse keine künstlichen Zusatzstoffe hat und dass jeder Emmentaler mindestens 4 Monate lang hat können reifen, bevor er in Verkauf kommt. Fälschungen wie die jetzt in Italien aufgeflogen sind, schaden der Käsebranche enorm, sagt Christoph Stadelmann, Sprecher vom Verband Emmentaler Switzerland.
Das bedeutet eine direkte Absatzminderung vom Originalprodukt. Das führt dazu, dass die ganze Wertschöpfungskette vom Bauer über den Käseproduzent bis zum Handel weniger Wertschöpfung generiert.
Und darum setzt die Branche alles dran, zum Käsefälschers Handwerk zu legen. Fälschungen passieren fast ausschließlich im Ausland. Laut Christoph Stadelmann ist für Betrüger in der Schweiz das Risiko zu gross aufzufliegen. Es gibt scharfe Kontrollen. Im Ausland hingegen, so die Schätzung vom Emmentaler Verband, ist mehr als jeder 100. Käse, der dort als Emmentaler verkauft wird, eine Fälschung. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht nicht noch viel aus. Beim Verband will man aber auch das nicht akzeptieren und gibt jetzt Gegensteuer. Die Verpackung vom Original Emmentaler soll vereinheitlicht werden. So, dass Konsumentinnen und Konsumenten überall auf der Welt im Laden einfach beurteilen können, ob sie beim Emmentaler, was kaufen, das Original oder eine Billigkopie in den Händen haben. Auch kontrolliere ich mal stichprobenweise vor Ort im Ausland die Läden, ob das, was dort unter dem Namen Emmentaler AOC angeboten wird, auch wirklich Emmentaler sei.
Und sobald Mitarbeiter von uns ein Produkt sehen, das mit Emmentaler angeschrieben ist, das aber nicht unser Logo trägt, beispielsweise, oder nicht unsere Käserei-Marke sichtbar ist auf der Rinde, wird das Produkt rausgenommen und wir versuchen nachher nachzuweisen, ob das Produkt beispielsweise künstliche Zusatzstoffe drin hat mit Tests.
Manchmal gehen Käsefahnder aus der Schweiz bei ihren Abklärungen noch weiter. Und zwar untersuchen die Bakterien, die es im Käse drin hat. Genauer gesagt, das Erbgut der Bakterien, die sogenannte DNA. Bakterien hat sie in jedem Käse, es braucht es für die Produktion. Wenn man die DNA untersucht, kann man schnell sagen, ob ein Käse aus der Schweiz kommt oder nicht. Das darum, weil alle Bakterien, die die Schweizer Käser bei der Käseproduktion brauchen, seit Jahrzehnten an einem Ort gezüchtet werden. An der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroskop, zu Liebefeld bei Bern. Alle Bakterienstämme im Schweizer Käse kommen von dort. Zuständig für Käsebakterienzucht zu Liebefeld ist der Lebensmittelingenieur Daniel Wechsler.
Wir haben eine sehr grosse Stammsammlung von über 15'000 Stämmen. Und genau diese Stämme die können wir natürlich auch wieder identifizieren heute aufgrund von DNA-Analyse.
Wenn also ein Käsefahnder im Ausland bei einem Käse im Verdacht hat, schickt er Daniel Wechsler ein Stückchen von dieser möglichen Fälschung ein.
Man tut aus diesen Käse das Erbgut von diesen Bakterien extrahieren und schaut dann in dem Erbgut, wo wir extrahiert haben, ob man genau den Stamm findet, den wir in dieser Kultur drin hatten. Eine Probe die kann man uns schicken und wenn es dringend ist, kann man innerhalb von 48 Stunden den Nachweis erbringen.
Bakterien hinterlassen also einen genetischen Fingerabdruck, der die Herkunft des Käses verratet. Kommt er aus der Schweiz oder ist er aus dem Ausland? Der DNA-Test im Kampf gegen Fälschungen soll in Zukunft noch genauer werden. Der Lebensmittelingenieur Daniel Wechsler und sein Team arbeiten an einer Verbesserung. Die neue Version soll es möglich machen, dass man aufgrund vom Erbgut der Bakterien nicht nur sagen kann, ob der Käse aus der Schweiz ist oder nicht, sondern auch, ob das ein Original-Emmentaler AOC ist, ein Sprienz oder zum Beispiel ein Tête Moine.
Diesen Weg sind wir dran, im Moment dort weitere Entwicklungsschritte machen, dass man eben gezielt wird, Kulturen entwickeln, die exklusiv nur einzelne Sorten zur Verfügung stehen. Und so hat man eine zusätzliche Sicherheit für eine sortenspezifische Abgrenzung.
Oder anders gesagt, jeder Käse, ob Sprienz, ob Gruyère, Vacherin Mondor oder eben Emmentaler, soll in Zukunft nur noch mit spezifischen Bakterienstämmen produziert werden. Der Vorteil, bei einem DNA-Test wäre dann jede Käsesorte zweifelsfrei identifizierbar. Der neue Test kommt ohne Zusatzstoff aus, wo man am Käse beimischen müsste. Er hat darum auch keinen Einfluss auf den Geschmack. Noch ist der neue DNA-Test nicht einsatzbereit. Bei den meisten Sorten ginge das schon noch ein paar Jahre, heisst es bei Agroscope. Am weitesten ist man offenbar beim Emmentaler. Dort laufen im Moment die ersten Praxisversuche. Die Erwartungen an den sortenspezifischen DNA-Fingerabdruck sind gross, sagt Christoph Stadelmann von Emmentaler Switzerland.
Sobald wir das System haben, können wir allen unseren Abnehmern und unseren Konsumenten wirklich bei jedem Verdacht zweifelsfrei garantieren, ob es das Original ist oder nicht. Und wir bieten somit wirklich Fälschungssicherheit an und es erlaubt uns nachher auch flächendeckend Fälschungen aufzudecken.
Und dann, je nachdem, gegen die Fälscher juristisch vorzugehen. Die Käsebranche betreibt offensichtlich einen enormen Aufwand im Kampf gegen Fälschungen. Um das herum kommen gerade die Emmentaler Produzenten nicht, wenn sie sich im globalisierten Wettbewerb behaupten wollen. Das sagt Alexander Deichsel, Professor am Institut für Markentechnik zu Genf.
Der Emmentaler ist eine der großen Leistungen schweizerischer Bauern. Eine einzigartige Leistung, die natürlich, wie das immer so ist, von irgendwelchen Menschen imitiert wird, die aber natürlich den Verbraucher täuschen und dem eigentlichen schöpferischen Erzeuger die entsprechenden Einkünfte abzweigt.
Wenn sich Marken wie Emmentaler, Tête Moine oder Vacheron Fribourgeois vor Trittbrettfahrern schützen, sieht das auch im Interesse der Konsumentin und dem Konsument. Der neue DNA-Test breche
eine Sicherheit, dass das, was er kauft, sauber ist, originell und die damit verbundenen Versprechungen absolut eingehalten werden.
Fazit, die Schweizer Käsebranche, allen voran Emmentaler, rüstet auf im Kampf gegen Trittbrettfahrer, die mindestens im Moment vor allem im Ausland operieren. Sicher ist, wenn die neue DNA-Probe-Testphase besteht, dann weiht der Fälscher schon bald einen kühleren Wind ins Gesicht.
Mit DNA-Tests gegen Käsefälscher. Der Felix Münger hat berichtet.
Espresso.
Vielleicht geht es Ihnen ja jedes Jahr auch so. Der 1. Februar rückt näher und man sollte jetzt endlich mal die neue Autobahnvignette an die Autoscheibe kleben. Aber man weiss schon, es gibt wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder eine Schweinerei. Das Wegmachen von der alten Vignette, das hinterlässt nämlich meistens seine Spuren auf der Windschutzscheibe. Bei mir ist jetzt der Espresso-Redakteur Matthias Schmid. Ja, und ich glaube auch, er hat sich ein bisschen ärgern.
Tatsächlich, das Wochenende bin ich wieder mal in die Garage runter, bewaffnet mit einem Messer. Und auch das ja das Problem, die Vignette, die bringt man nur in Fetzen weg. Die Hälfte, die bleibt nämlich kleben, der Leim verschmiert. Ich habe da schon vor Jahren mal ein Rezept dagegen herausgefunden. Und zwar nehme ich Nagellackentferner, den ich von meiner Frau ausgelehnt habe, tue das drauf, nachher mit Haushaltspapier drüber und dann geht es einigermassen.
Ja, das müsst ihr in dem Fall auch mal noch ausprobieren. Meine, die liegt nämlich noch da, die ist auch noch nicht an der Windschutzscheibe. Die neue Vignette, die ist orange und was mir auffällt, die Vignette für das 2010, die sieht ein bisschen anders aus als früher. Warum das?
Ja, das ist so. Und zwar schon bei der Ausgabe 2009, also der, die man letztes Jahr drauf gemacht hat, ist zum ersten Mal seit der Einführung 1985 bei der Perforierung etwas geändert worden. Das merkt man eben, wenn man sie jetzt wegnimmt. Und zwar hat es da neu mehrere runde Kreise drauf perforiert. Statt früher ist es ja kreuzförmig gewesen. Man mag sich da sicher erinnern. Ich habe geredet mit dem Roger Hafner von der Oberzolldirektion. Die sind nämlich zuständig für die Vignette und er sagt, das neue Design Nein, hat es gegeben wegen dem Vignettenbetrug.
Man darf die Vignette nicht von einem Fahrzeug aufs andere übertragen. Und wir haben einfach da mal so andere Tests gemacht mit anderen Formen von dieser Stanzung und uns hat das noch relativ überzeugt, dass das doch schwerer geht als vorher. Sie verreist viel eher und es ist viel weniger einfach direkt abzunehmen auf ein anderes Fahrzeug übertragbar.
Mit der neuen Vignette soll also das Bescheissen verhindert werden. Ist denn die dafür noch mühsamer zum Wegnehmen?
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass es sicher schwieriger ist, die ganze Vignette in einem Stück wegzunehmen. Entscheidend für die Sauerei, die wir vorher angesprochen haben, ist aber natürlich der Leim, der auf den Vignetten ist. Und da bleibt es gleich und auch es gibt weiteres Geschmieren. Ich habe da selbstverständlich noch nachgefragt bei der Oberzolldirektion. Tatsächlich beim Leim, da hat man absolut gar nichts geändert.
Warum macht man denn nichts dagegen? Man könnte ja vielleicht einen anderen Leim mal ausprobieren.
Ja, man hat mir gesagt, man wisse, dass es nicht ideal sei. Die Vignette, die muss man im Winter wechseln, dann ist die Scheibe kalt und dann haltet halt auch der Kleber viel besser als zum Beispiel im Sommer. Der Roger Hafner von der Oberzolldirektion sagt, man werde da gar nichts ändern. Die Vignette, die müsse halt so gut kleben.
Es ist halt so, wir haben natürlich die Vignette nicht nur innen an der Frontscheibe vom Fahrzeug, sondern auch was viele Leute vielleicht nicht wissen, die keinen Anhänger haben, auch ein Anhänger unter 3,5 Tonnen muss auf der Autobahn mit einer Vignette versehen sein und auch Wohnwagen und Wohnmobil und dort sind zum Teil die Vignetten auf der Aussenseite am Wetter ausgesetzt und auch dort muss die Vignette ein Jahr lang haben können und darum hält sie halt auch relativ gut.
Jetzt ist ja letztes Jahr in der Politik darüber diskutiert worden, auch elektronische Vignetten einzuführen, das ist dann aber nicht durchgekommen, dann bleibt es also bei dem Kleber.
Ja, da gibt's nichts zu rütteln in absehbarer Zeit, aber es gibt ja einen Haufen Tipps zum Wegmachen von der Vignette. Ich habe meinen schon verraten. Ein spitzes Messer, Nagellackentferner und ein bisschen Haushaltpapier. Auch der Roger Hafner von der Oberzolldirektion, er hat seine eigene Methode.
Es gibt auch eben Varianten, die man so gut abbringt, wenn man zum Beispiel irgendeine so eine Küchenschaber nimmt oder so etwas, wo man auch das Glaskeramik-Kochfeld putzen kann. Mit denen geht's relativ gut, ja.
Und es gibt auch weitere Tipps, die findet man vor allem im Internet, wo das Ganze intensiv diskutiert wird. Man kann mal ein bisschen danach suchen, zum Beispiel mit den Suchmaschinen. Der häufigste Tipp ist sicher, dass man mit einem Föhn die Scheibe erwärmt. Dann ging es tatsächlich besser, ist ja logisch, dann wird es warm. Die Schwierigkeit ist halt, dass man eine Steckdose hat, dort wo das Auto steht. Mhm. Viele Tipps drehen sich auch um Rasierklingen. Das Problem ist nämlich, was ich auch schon hatte, wenn man ein Messer nimmt, wenn die nicht wirklich scharf sind, dann gibt es noch eine zerkratzte Scheibe von innen. Weitere Tipps finden wir zum Wegmachen vom Leim. Da sind Alkohollösungen jedwelcher Art hoch im Kurs. Zum Beispiel auch Fensterreiniger sollen sehr gut nützen. Wenn ich auch gefunden habe, jemand braucht Aftershave zum Wegmachen.
Jetzt gibt's ja auch extra Vignetten-Entfernungsset. Da haben Sie zwei dabei. Was ist mit denen?
Ja, ich habe die beiden da mitgebracht. Das sind prinzipiell die zwei Arten, die es gibt. Die gibt's bei der Post oder auch bei Tankstellen-Shops. Was die gemeint haben, ist ein kleiner Schaber mit einer Art Rasierklinge dabei, um zuerst mal die Vignette wegzumachen. Bei der Variante, die ich im Tankstellenshop gefunden habe, hat es ein Tüchli dabei, das getränkt ist mit einer Alkohollösung. Das Gesamtpaket, also Schaber plus die Tüchli, das kostet 5 Franken. Das, was ich bei der Post gefunden habe, da hat es dabei zum Entfernen von den Leimresten einen Stift mit Lösungsmittel. Das ist eigentlich der Unterschied. Und das kostet 8.90 Franken.
Und funktioniert.
Ja, ich habe es ausprobiert bei den Autos von den Nachbarn. Die haben natürlich sehr Freude gehabt, dass ihnen das mal jemand abgenommen hat. Und ich kann sagen, es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Vor allem die Variante vom Tankstellenshop mit diesen Tüchli, da ist die Schmiererei sofort weggegangen. Beim Postset habe ich ein bisschen mehr Mühe gehabt mit dem Stift. Da ist die Flüssigkeit nicht sofort rausgekommen, aber auch da im Endeffekt ist es dann nachher gut gegangen.
Also immerhin. Aber die 5 Franken oder die 8.90 Franken, die kann man sich eigentlich sparen. Alles, was es braucht, sind Rasierklingen oder ein scharfes Messer oder dann eben zum Beispiel Nagellackentferner oder Fensterreiniger. Besten Dank, Matthias Schmid. Das ist Espresso auf dem Eis und das ist, so hoffen wir jedenfalls, eine Sendung, die Sie gerne hören und die Sie regelmäßig hören. Aber vielleicht haben Sie ja nicht immer Zeit, vor dem Radio zu sitzen und genau dann, wenn Ihre Lieblingssendung läuft, zu hören. Für genau das können wir Ihnen eine Lösung anbieten. Und die heisst Podcast. Und genau zu dem Thema hat uns die Hörerin Agnes Mauchle geschrieben. Sie fragt: Ich würde gerne die Sendung Espresso als Podcast Post erhalten. Leider funktioniert dies bei mir überhaupt nicht. Ich wäre froh, wenn Sie das einmal in der Sendung erklären würden. Ja, und genau das machen wir jetzt, und zwar zusammen mit dem Guido Berger, Technologiefachmann von Schweizer Radio DRS. Guido Berger, fangen wir ganz vorne an. Was ist ein Podcast?
Ja, das ist eine Methode, um eben bestimmte Radiosendungen können nachzuhören. Und zwar eben nicht genau dann, wenn sie live im Radio kommen, sondern irgendwann später. Also eigentlich wie wenn sie ein Kassettchen aufgenommen hätten von dieser Sendung. Der grosse Unterschied ist, dass sie das nicht machen müssen, dass sie nicht im Voraus daran denken, sondern wir machen das für sie, das aufnehmen. Ein weiterer Vorteil ist eben nicht nur, wenn sie wollen, können sie die Sendung hören, sondern auch wo. Also nicht nur zuhause vor dem Radio, sondern auch irgendwo unterwegs. Also Podcasts, so können sie Sendungen hören, die sie gerne haben, eben wenn und wo sie wollen.
Jetzt haben wir eben das Espresso genommen als Beispiel, aber gibt es natürlich noch weitere, wo es praktisch wäre, Podcasts zu hören.
In den Ferien zum Beispiel, also sie können wirklich ihre Lieblingssendungen mit in die Ferien nehmen und dort mal in Ruhe nachhören, gerade eben auch im Ausland, wo sie ja sonst eigentlich Schweizer Radio nur schwer können empfangen. Eine weitere Variante, wo viele Leute Podcasts hören, ist während dem Sport treiben. Fitness ist ein bisschen langweilig, aber wenn man eben eine spannende Sendung kann hören, dann geht die Zeit ein bisschen schneller durch. Beim Pendeln, dort das Gleiche, auf dem Arbeitsweg, aber natürlich auch auf längeren Reisen, ist eine gute Gelegenheit. Und mein persönlicher Tipp ist beim Haushalten, das haltet mir sonst eigentlich nur schwer aus, Staubsaugen, sehr langweilig. Und gerade beim Staubsaugen kann man sonst nichts anderes machen, weil man sich ja in der Wohnung, im Haus umeinander bewegt, weil der Staubsauger Krach macht. Aber eben Podcasts kann man hören mit den Kopfhörern und dann geht's ringer.
Macht auch die Staubsaugen Spass. Genau. Was brauche ich denn, um Podcasts zu hören?
Da brauchen Sie einen Computer mit Internetanschluss. Was für einen kommt nicht so drauf an. Das geht mit PCs, mit Macs. Kann auch ein bisschen ein älteres Modell sein. Was Sie auch noch zusätzlich brauchen, ist ein Programm, um diese Podcasts zu verwalten damit. Da gibt es verschiedene. Die einfachste Lösung und auch das Programm, das die meisten Leute brauchen, heisst iTunes. Das gibt es gratis im Internet. Der Link ist auf drs1.ch unter Espresso. Und wenn Sie das Programm dann mal installiert haben bei sich, dann kann man dort auf iTunes Store klicken und dort dann eigentlich gerade direkt in einem Suchfeld nach so Podcasts suchen, indem man einfach den Namen von der Sendung eingibt, zum Beispiel Espresso oder persönlich. Und dann zeigt es einem die Sendung an und die letzten paar Ausgaben, also mit einem Datum, wenn die Sendung tatsächlich live gesendet worden ist und so eine kurze Beschreibung vom Inhalt, dass man etwa weiss, was dort erzählt worden ist.
Und dann wähle ich die Sendung aus, wo ich gerne hören will, und dann spielst du die gerade ab.
Genau, das wäre der einfachste Weg. Was aber noch besser ist, ist, wenn Sie so eine Sendung auch abonnieren. Das geht ganz einfach. Auf dieser Übersichtsseite von so einer Sendung hat es immer gerade auch einen Abonnieren-Knopf. Wenn man den drückt, dann hat man die Sendung abonniert. Und was dann passiert, ist, dass jedes Mal, wenn Sie das iTunes aufmachen, das Programm, dann holt es immer gerade automatisch die neuesten Ausgaben von dieser Sendung. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil Sie dann eben nicht im Voraus daran denken müssen, eine Sendung aufzunehmen, sozusagen.
Also unbedingt beachten den Abonnieren-Knopf. Dann ist die Sendung also parat und auf dem Computer. Und wo hören wir sie denn? Immer noch am Computer.
Das könnte man, aber das ist natürlich nicht so praktisch, weil es dann eigentlich nicht so einen grossen Unterschied ist zwischen vor dem Radio sitzen und vor dem Computer sitzen. Und der Computer steht ja meistens auch noch vielleicht an einem weniger angenehmen Ort, in einem Büro oder so. Darum, was eigentlich besser ist, ist, das dann auch noch auf einen MP3-Player zu übertragen, die Podcasts. Zum Beispiel einen iPod oder irgendeine andere Marke von einem Gerät. Das Gerät, der MP3-Player, den können Sie mit dem Computer verbinden und dann tut es eigentlich all die Podcasts, die Sie noch nicht gehört hat, tut es gerade automatisch auf das Gerät überkopieren. Und jetzt ist es eben so, dass Sie es nicht mehr am Computer hören müssen, die Podcasts, sondern eben können mobil mitnehmen, unterwegs hören mit den Kopfhörern ausser Haus, in den Ferien, während dem Haushalten.
Und nochmal, der Service ist gratis.
Genau, der Service, also die Podcasts, die bieten wir alle gratis an. Auch das Programm, das iTunes, ist gratis. Wo natürlich Kosten kommen, das ist für die ganzen Geräte. Der Computer kostet etwas, der MP3-Player natürlich. Und auch die Internetverbindung, die sie brauchen, zahlen sie monatlich Kosten. Aber eben der Service, Podcasts an und für sich, das ist gratis. Es gibt übrigens nicht nur die Sendung Espresso als Podcast, sondern eigentlich die meisten Sendungen von Schweizer Radio DRS auch.
Also alles keine Hexerei, man muss es halt einfach einmal ausprobieren. Besten Dank, Guido Berger. Auf unserer Internetseite drs1.ch finden Sie auch eine schriftliche Anleitung, wie das genau funktioniert mit diesen Podcasts.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.